Cindy Parker hatte das Gefühl, als ob sich glühende Nadeln in ihre Haut bohrten. Sie konnte nicht fliehen. Sie konnte nicht einmal schreien. Sie lag auf einer Steinplatte, einem Altar. Aus der Finsternis schälte sich ein überdimensionales Gesicht. Es sah schrecklich aus. Blutüberströmte, zerfranste Lippen, zwei schwarze, undurchsichtige Brillengläser verdeckten die Augen. Die zerschundenen Lippen bewegten sich, eine blutrote Zunge trat zwischen löchrigen Zahnreihen hervor. Ein Mann trat zu ihr. Er trug ein wallendes, schwarzes Gewand. Unter der ebenfalls schwarzen Kapuze erkannte sie eine starre, dämonisch grinsende Teufelsfratze.
Du hast das Gesetz übertreten. Du hast Asmodi verraten.
Aber das stimmt nicht. Ich habe
das... Du hattest ewigen Gehorsam geschworen.
Ja, schon, aber...
Schweig! Vertrauen gegen Vertrauen. Verrat fordert den Tod.
Nein, nein, das könnt ihr nicht tun.
Ein eisgraues Licht erfüllte den Raum. Eigenartige Gestalten tauchten neben ihr auf. Halb Mensch, halb Tier. Raue Hände strichen über ihren nackten Körper.
Ergreift sie!
Nein! Nein! Bitte, ich flehe sie an. Ich werde gehorchen. Ich tue alles, was sie von mir wollen.
Dafür ist es jetzt zu spät.
Cindy wurde von den Händen emporgerissen. Schlagartig veränderte sich die Umgebung. Die kalten Steinwände waren verschwunden. Armselige Gräser schossen hier und da aus dem Boden. Knorrige Bäume, an denen es kein Laub gab, reckten ihre schwarzen Zweige und Äste wie anklagend gegen den bleigrauen Himmel. Es war ein Friedhof. Aus der Dämmerung schälten sich lange, schlanke Säulen, die auf sie wie Frauenbeine wirkten, die aus dem Boden ragten. Geiervögel mit mächtigen Schwingen ließen sich auf die pechschwarzen Bäume herab.
Bitte! Lasst mich leben! Ich...
Du wolltest Außenstehenden von unserer Welt berichten. Nun siehst du diese Welt in ihrer ganzen Schönheit. Nimm sie in dich auf. Denk über sie nach. Du wirst hierbleiben und in ihrem Boden ruhen. Im toten Acker der Dämonen.
Nein! Nein! Bitte!
Dann ging alles blitzschnell. Sie begriff noch, dass ihr Kopf nach unten wies, ihre Beine in die Luft ragten. Vor ihr klaffte ein großes schwarzes Loch, gerade groß genug für ihren Oberkörper.
Hilfe! Hilfe!
Wie ein Pfahl wurde sie in den Boden gesetzt. Dumpf fiel schwarze Erde in das Loch, in dem sie lebendig begraben wurde. Es wurde Frühling. In New York sah man schon viele Passanten in leichter Sommerkleidung. Die Mittagssonne brannte bereits auf der Haut. Aber davon merkte Sally Swanson nichts.
Ja?
Ich bin's, Jeannie. Raus aus den Federn, Langschläferin. Weißt du eigentlich, wie spät es ist?
Ich schätze mal, gegen 10.
Irrtum. In den Restaurants wird bereits das Mittagessen serviert.
Echt?
Aha.
Tja, die Nacht war lang.
Ach, wie immer. Aber dann steh mal auf und erledige das, was du heute noch vorhast.
Warum? Geht heute Abend die Welt unter, oder was?
Nein, aber ich habe etwas mit dir vor.
Ist es soweit?
Möglich.
Jetzt mach keine Witze mit mir. So früh am Morgen. Na, aber Scherz beiseite. Damit ist es mir ernst. Todernst.
Und ich meine es ernst. Halte dich heute Abend bereit.
Dann ist also wirklich ein Platz frei geworden?
Möglich.
Oh, du machst mich wahnsinnig. Also ist ein Platz frei. Aber wieso? Was ist denn passiert?
Darüber kann ich nicht sprechen. Der Meister ist jedenfalls sehr daran interessiert, ein neues Mitglied aufzunehmen.
Großartig. Wann geht's los?
9 Uhr.
Wo treffen wir uns?
Ich hol dich ab.
Okay. Ich freue mich.
Seit dem frühen Abend trieb sich Peter Alice in den Straßen von Greenwich Village herum. Alice war 37 Jahre alt, Privatdetektiv. Peter Alice stand im 3. Stockwerk eines Hauses in der Christopher Street. Ein Schatten wurde wahrnehmbar. Der Schatten von Ron Taylor. Alice hatte die Wohnung in den letzten Tagen regelmäßig beobachtet. Dabei waren ihm einige seltsame Dinge aufgefallen. So gab es immer wieder merkwürdige Zusammentreffen bestimmter Personen. Die Leute in der Umgebung sprachen von einer Sekte, von Teufelsanbetern, die sich hier trafen. Dabei war auch eine junge blonde Frau gewesen. Er kannte sie, denn sie war eine Journalistin, die er schon mehrmals in den Zeitungen oder auch im Fernsehen gesehen hatte. Ihr Name war Cindy Parker. Und eben diese Cindy Parker war seit einigen Tagen spurlos verschwunden.
Ja, bitte?
Kein Laut. Ich müsste Ihnen sonst ein Loch in Ihr frisches Hemd pusten. Das sieht unfein aus. In die Wohnung, los.
Was soll der Quatsch?
Das werden Sie gleich sehen. Drehen Sie sich nicht um. Keine Tricks. In Ihrem eigenen Interesse.
Ja, ja, schon gut. Cool bleiben, Mann.
Keine Waffe. Gut. Wieder umdrehen.
Was wollen Sie? Geld?
Nein.
Mich umbringen?
Nein.
Was dann?
Haben Sie noch einen Moment Geduld.
Mit diesen Worten zog er eine Nylonschnur aus seiner Hosentasche. Geschickt fesselte er dem Wohnungsinhaber die Hände und band sie ihm auf den Rücken. Der Detektiv lief zum Schrank.
Was suchen Sie?
Das hier.
Peter Alice zog einen fein säuberlich zusammengelegten schwarzen Umschlag aus dem Schubfach. Er war aus reiner Seide und rot gefüttert. Anschließend nahm er einen schwarzen Umhang nebst Kapuze und eine merkwürdig geformte Brosche an sich.
Was haben Sie vor?
Ich werde Ihren Platz bei der nächsten Versammlung einnehmen.
Sie wissen nicht, worauf Sie sich einlassen.
Das lassen Sie mal meine Sorge sein.
Das werden Sie noch bereuen, ich...
Du hast jetzt Sendepause, Taylor.
Er band dem Bewusstlosen die Beine zusammen und knebelte ihn. Der Detektiv ging hinunter in den Keller. Hinter den ausgetretenen Stufen machte der Gang einen kleinen Knick. In einer Nische brannten Fackeln. Um sie herum standen mehrere Personen, Männer, Frauen. Sie alle trugen dunkle, seidene Gewänder und Kapuzen. Mechanisch, als hätte er das schon immer getan, warf er den schwarzen Umhang über seine Schultern und klemmte ihn oberhalb der Brust mit der matt schimmernden Brosche fest. Zum Schluss zog er die Kapuze über den Kopf. Alice ging auf den Durchgang zu, der zum Versammlungsraum führte. Dieser lag noch eine Etage tiefer. Alice gab den Umschlag, der als Einladung diente, einem ebenfalls maskierten Türsteher und trat in den Saal. An der gegenüberliegenden Wand befand sich ein verkehrt herum aufgehängtes Kreuz. Darunter stand ein steinerner Thron. Er zählte die Anwesenden. Es waren 13. Sie saßen auf quadratischen Blöcken ohne Rückenlehnen. Alice nahm ebenfalls Platz.
Im Namen von Asmodi, dem Fürsten der Hölle, heiße ich euch willkommen, Brüder und Schwestern.
Der Meister war gekommen. Er trug die eindrucksvollste Teufelsmaske, die Alice bisher gesehen hatte. Der Unheimliche stieg zum Thron hinauf. Alle Anwesenden hatten sich erhoben.
Dies ist ein besonderer Abend. Er wird unsere Kräfte stärken. Es freut mich, dass ihr alle meinem Ruf gefolgt seid.
Einer der Diener brachte zwei Schalen. Der Meister nahm eine der Fackeln und entzündete die in den Schalen enthaltene Flüssigkeit. Süß und schwer war der Duft, der Alice in die Nase stieg.
Komm zu mir, meine Schwester.
Eine Frau stand auf, ging zum Altar und streifte ihren Umhang ab. Sie kniete sich vor den Altar.
Du bist freiwillig erschienen.
Ja.
Du hast den Wunsch, unserer Gemeinschaft beizutreten.
Ja.
Dann nenn uns deinen Namen, Schwester. Laut und deutlich, damit ihn jeder der Anwesenden verstehen kann. Er wird mit Blut in das Buch unseres Meisters Asmodi eingetragen werden.
Ich heiße Sally Swanson.
Sally Swanson, ich frage dich, bist du bereit, allem abzuschwören, was dir bislang gut und heilig erschienen ist?
Ja, ich bin bereit.
Für deine Treue wirst du ein Leben erhalten, wie du es dir schon immer gewünscht hast. Du wirst alles tun können, was du willst. Aber es wird nicht leicht sein, diese Treue zu erringen. Willst du für Asmodi da sein? Bist du bereit, das Böse zu tun, wann immer es von dir verlangt wird?
Ja, ich bin bereit.
Wärst du auch bereit, einen Menschen zu töten?
Ja, auch das würde ich tun.
Gut. Dann bist du würdig, die Stelle der Renegatin einzunehmen. Sie fand den Tod. Das Höllengericht ist über sie gekommen, weil sie ihr Versprechen gebrochen hat. So wird es jedem Verräter gehen. Sie hat den Platz beschmutzt, der ihr angeboten wurde. Sie hat sich unter Vorspiegelung falscher Tatsachen bei uns eingeschlichen, wollte über das Erlebte schreiben. Aber Asmodi und seine Helfer kann man nicht täuschen. Du würdest niemals wagen, so etwas zu tun, Sally Swanson. Nicht wahr?
Nein.
Dann sollst du in das Dämonenreich aufgenommen werden. Dein Platz ist reserviert. Erhebe dich.
Ja, Meister.
Jemand reichte dem Meister ein Messer.
Streck deinen rechten Arm vor.
Sie gehorchte.
Die Handfläche nach oben.
Der Meister setzte den spitzen Dolch an und schnitt in ihren Zeigefinger. Blut tropfte aus der Wunde.
Das Buch.
Ein anderer Diener übergab ihm ein in Leder gebundenes Buch. Er klappte es auf.
Deinen Namen, Sally Swanson. Verewige ihn in diesem Buch. Mit deinem Blut.
Sally Swanson schrieb mit dem blanken, blutenden Zeigefinger.
Damit ist der Pakt besiegelt. Sie gehört dir, Asmodi.
Alice traute seinen Augen nicht. Die Luft rings um den Altar begann zu flimmern. Rauch stieg auf. Drei grauenhafte Gestalten schälten sich aus dem Nebel. Monster mit schuppiger Haut und knotenartigen Auswüchsen überall auf ihrem unförmigen Körper. Halb Mensch, halb Tier.
Cindy Parker war eine Verräterin. Sally Swanson wird nie Gelegenheit haben, einen Verrat zu begehen. Sie ist der Ausgleich. Unsere Entschuldigung für Cindy Parkers Frevel. Sie wird ihren Tod aufheben.
Gierig griffen die klauenartigen Hände der Höllenwesen nach dem nackten, weißen Körper Sally Swansons. Alice blieb beinahe das Herz stehen. Er musste handeln, jetzt. Doch bevor er etwas tun konnte, griff ein anderer ein, ein Fremder. Er stand plötzlich neben dem Altar, fast wie eine Geistererscheinung. Es war ein blonder Mann. Er stieß den Meister zur Seite und wollte Sally Swanson retten. Aber es war bereits zu spät. Die junge Frau und mit ihr die grauenhaften Wesen waren spurlos verschwunden.
Wer immer hier ist, ergreift den Eindringling! Tötet ihn!
Alice wollte dem Mann zu Hilfe eilen, als er am Arm gepackt und zurückgerissen wurde.
Nein! Du bleibst hier!
Wer hat sie befreit?
Meine Brüder und Schwestern! Hast du wirklich gedacht, du wärst schlauer als wir? Du verdammter Narr! Los, schafft ihn hier weg! Der Meister wird sich später um ihn kümmern!
Zwei, drei, nein, vier Hände rissen Alice nach hinten. Er stürzte. Der blonde Fremde boxte und trat sich derweil durch die Reihen der Maskierten. Aber die Übermacht war auch für ihn zu viel. Sie schlugen ohne Unterlass auf ihn ein und es sah so aus, als hätten sie ihn bezwungen. Er rührte sich nicht mehr.
Polizei! Sie sind
verdammt!
Verhaftet.
Die Bullen! Rasch hier!
Halt!
Schnell!
Bleiben Sie sofort stehen!
Alles lief und rannte durcheinander. Die Männer ließen von Peter Ellis ab. Der merkwürdige Fremde war von den Sektenmitgliedern halb bewusstlos zum Altar gezerrt worden. Der Meister stand nun direkt vor ihm. Da schlug der Blonde zu. Er war weder bewusstlos noch benommen. Ehe der Meister sich versah, riss ihm der Fremde die Maske vom Gesicht. Er wich zur Wand zurück. Und nur Augenblicke später war der Meister verschwunden. Die Teufelsanbeter drängten zum Ausgang, doch sie kamen nicht weit. Mehrere Beamte stürmten in den Saal. Aber dabei waren auch zwei Zivilisten, ein Inder mit einem Brustkasten breit wie ein Kleiderschrank und ein blonder, großer Mann, der... Alice stutzte. Sein Kopf flog herum. Der Fremde beim Altar, er glich dem Mann, der eben erst angekommen war, wie ein Ei dem anderen.
Ich glaube, ich verliere jetzt endgültig den Verstand.
Sie brauchen keine Angst zu haben. Es ist vorbei. Sie sind?
Mein Name ist Peter. Peter Ellis. Ich bin Privatdetektiv. Ich habe gegen die Gruppe ermittelt, beziehungsweise eigentlich gegen einen gewissen Ron Taylor. Die Beamten führen ihn gerade ab.
Ah, verstehe.
Björn Hellmark und Rani Mahai, den man aufgrund seiner riesigen, imponierenden Erscheinung den Koloss von Bhutan nannte, kamen auf Ellis zu. Hellmark wies mit seiner Hand auf seinen Doppelgänger hinter dem Thron. Fast augenblicklich zerflossen dessen Konturen. Die nackte, raue Wand wurde sichtbar.
Aber wie ist das möglich?
Ich denke, Sie haben heute schon weitaus merkwürdigere Dinge gesehen.
Wie? Was? Ja, sicher, sicher.
Wie gesagt, Sie brauchen keine Angst vor uns zu haben. Wir sind die Guten. Mein Name ist Björn Hellmark. Mein Begleiter heißt Rani Mahai.
So? Und warum sind Sie hier? Und wie haben Sie das gemacht, das mit dem Doppelgänger, meine ich?
Wir sind hierher gekommen, um das Mädchen zu retten, aber wir waren zu spät, leider. Doch vielleicht ist noch nicht alles verloren.
Aber woher wussten Sie von der Gruppe?
Wir sind uns ziemlich ähnlich, Mr. Ellis. Sie ermitteln, wir ermitteln. Auch wenn sich unsere Methoden unterscheiden. Ich kann es Ihnen nicht genau erklären, aber sagen wir mal, ich hätte eine Art siebten Sinn für derlei Dinge. Ich wollte Alice nicht überfordern. Daher erzählte ich ihm nicht, dass es Rani Mahais Kristallkugel war, die uns auf Sally Swansons Spur gesetzt und letztlich hierher geführt hatte.
Aha. Dann arbeiten Sie für die Polizei?
Nicht direkt.
Aber dieser Doppelgänger, das...
war mein zweites Ich. Ich nenne es Makabros. Es ist meinem Willen unterworfen und nahezu unverletzbar.
Ich höre es, aber ich verstehe es nicht.
Sie haben doch gewiss schon einmal von parapsychologischen Fähigkeiten gehört oder gelesen.
Ja, von Professor Ryan. Telepathie, Telekinese.
Sehen Sie, so ähnlich müssen Sie sich das vorstellen. Ich besitze die Gabe, mich zu verdoppeln.
Das heißt, als Sie oder dieser... Makabros eben hier, also vorne am Altar waren, da waren Sie in Wirklichkeit noch ganz woanders?
Richtig. Da befand ich mich im Stollen, auf dem Weg hierher.
Verrückt.
Wie sieht es aus, Rani?
Keine Chance, Björn, die Wand ist massiv, hart wie Granit, da kommen wir nicht durch. Wenn ich mich dagegen werfe, breche ich mir höchstens das Schlüsselbein. Wir müssen einen anderen Weg finden. Ich sehe mich mal im Haus um.
Gut, und ich knöpfe mir mal diese Satansjünger vor. Irgendwer hier wird ja hoffentlich was über den Meister wissen.
Ich kenne ihn. Sein Name ist Fleetwood. Frank Fleetwood.
Na, sieh mal einer an. Sie scheinen mir ein guter Privatdetektiv zu sein, Mr. Ellis. Woher kennen Sie ihn?
Er ist Anwalt. Unter anderem auch mein Anwalt. Ich habe bei ihm einige Unterlagen zu meinen Fällen hinterlegt. Sie kennen das bestimmt. Als Druckmittel.
Schon klar. Töten Sie mich nicht, sonst schickt mein Anwalt den Umschlag mit allen Informationen an die Polizei oder die Presse.
Genau.
Nun, dieser Fleetwood hat ein doppeltes Spiel gespielt, wie es scheint. Wir müssen ihn finden. Sagen Sie mir alles, was Sie über ihn wissen. Je eher es uns gelingt, ihn zu erwischen, desto größer ist die Chance, dass wir Sally Swanson noch retten können.
Gut, passen Sie auf.
Carminia Brado lag in ihrem Zimmer im Hotel Ambassador in der Park Avenue. Sie döste vor sich hin, als...
Björn? Björn, bist du das?
Peter Ellis hatte ausführlich berichtet, was er über Fleetwood wusste. Er und Rani Mahai blieben vor Ort, um letzte Aussagen zu Protokoll zu geben. Ich beschloss, Fleetwoods Wohnung, die ihm gleichzeitig als Anwaltspraxis diente, aufzusuchen. Der Verkehr war sehr dicht. Ich steuerte meinen Mietwagen, einen graublauen Chrysler, gerade durch die Sixth Avenue, als es passierte. Von rechts raste ein Wagen auf mich zu. Der Fahrer musste die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben. Und ich erkannte auch, warum. Der linke Vorderreifen war geplatzt. Ich riss das Lenkrad herum und bremste scharf. Der Unglückswagen jagte über den Straßenrand hinaus und kam auf dem Trottoir zum Stehen. Glücklicherweise war kein weiteres Fahrzeug in den Unfall verwickelt worden. Ich löste den Gurt und sprang heraus.
Alles okay mit Ihnen?
Ja, danke. Es geht schon.
Haben Sie Schmerzen? Tut Ihnen irgendwas weh?
Nein, nein. Ich glaube, es ist alles in Ordnung.
Der Sicherheitsgurt hat Ihnen das Leben gerettet, Mr.
Markov. Ich heiße Boris Markov.
Hellmark. Björn Hellmark.
Ja. Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe, Mr. Hellmark.
Keine Ursache. Sie hatten Glück im Unglück. Wie es scheint, sind Sie tatsächlich unverletzt. Dennoch hielt ich es für besser, wenn Sie ein Krankenhaus aufsuchen würden. Nur zur Sicherheit.
Sie haben wahrscheinlich recht.
Kommen Sie. Ich fahre Sie hin.
Die Untersuchung zog sich in die Länge. Schon über 30 Minuten saß ich im Wartezimmer der Klinik. Ich wollte den Mann nicht sich selbst überlassen. Irgendwie fühlte ich mich für ihn verantwortlich. Aber ich musste auch an meine Aufgabe denken. Nun, glücklicherweise war es mir möglich, an zwei Orten gleichzeitig zu existieren. Ich konzentrierte mich und schickte Makabros in Fleetwoods Wohnung.
Sie muss den Verstand verloren haben. Ein Tobsuchtsanfall. Sie hat das ganze Zimmer verwüstet.
Mr. Sherman, sie kommt zu sich. Was ist passiert?
Wie geht es Ihnen? Sie müssen gegen das offenstehende Fenster gefallen sein.
Ja, ich erinnere mich. Es ist ganz plötzlich aufgegangen.
Nun, das ist recht unwahrscheinlich. Es war fest verschlossen und Sturm hatten wir nicht.
Aber hier sieht es aus, als wäre einer durchs Zimmer geweht. Wie lange liege ich schon hier?
10 Minuten vielleicht. Der Krach hat das Zimmermädchen alarmiert. Sie hat sie so gefunden.
Das geht nicht mit rechten Dingen zu.
Sie sind verwirrt. Das ist normal.
Ach, eine Frage, Miss...
Ja?
Ist Ihnen etwas Besonderes aufgefallen, als Sie in das Zimmer kamen?
Nein. Also außer der Unordnung natürlich. So etwas haben wir nicht jeden Tag.
Sicher. Aber es ist nichts durch die Gegend geflogen? Es hat sich nichts bewegt?
Nein, natürlich nicht.
Das habe ich mir fast gedacht. Danke.
Sie kommen wirklich allein zurecht? Soll ich nicht einen Arzt?
Nein, mir geht es gut.
Nun denn, ruhen Sie sich etwas aus. Und wenn irgendwas ist, zögern Sie nicht, mich anzurufen.
Gewiss, danke. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich nichts brauche. Oh.
Mein Name ist Dr. Sisley. Man hat mich hierher gerufen.
Die Befürchtung, dass Boris Markov innere Verletzungen davongetragen haben könnte, erwies sich als unbegründet. Zufrieden lächelnd kehrte er aus dem Untersuchungszimmer zurück.
Sie sind ja immer noch da, Mr. Hellmark. Das wäre aber doch nicht nötig gewesen.
Nein, nein. Das ist selbstverständlich. Ich bringe sie noch nach Hause. Während der Fahrt nach Queens unterhielten wir uns angeregt.
Ich kann mir gar nicht erklären, wie der Reifen platzen konnte. Fast möchte ich glauben, dass an der Sache etwas faul ist.
Sabotage? Wie kommen Sie darauf? Haben Sie Feinde?
Die hat wohl jeder. Aber in meinem Fall dürften es ein paar mehr sein als gewöhnlich.
Wenn Sie einen Verdacht haben, sollten Sie die Angelegenheit der Polizei melden.
Sie haben leicht reden, Mr. Hellmark. Es sind keine normalen Feinde.
Wie meinen Sie das?
Glauben Sie an Hexerei?
Nun ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass es so etwas gibt.
Und ich bin mir sicher, dass der Reifen geplatzt ist, weil Hexerei im Spiel war. Aber machen Sie das mal einem sturen Polizeibeamten klar. Der lacht sich kaputt und gibt Ihnen einen Freifahrtschein in die nächste Klapsmühle.
Damit könnten Sie recht haben.
Man hat mich beobachtet. Die ganze Zeit. Obwohl ich so vorsichtig gewesen bin, aber irgendwie müssen Sie von meinen Recherchen erfahren haben.
Über wen oder was haben Sie denn recherchiert?
Über eine Gruppe von Teufelsanbetern.
Ah, interessant.
Ich habe alles niedergeschrieben. Wollen Sie meine Aufzeichnungen sehen?
Eventuell ja. Sollte dieser Markov mehr wissen? Hatte er sich tatsächlich zufällig mit demselben Fall beschäftigt wie ich? Ein Blick in seine Schriften konnte jedenfalls nicht schaden. Die Untersuchung von Fleetwoods Wohnung war außerdem ein Schlag ins Wasser gewesen. Belastendes Material gab es nicht. Ich löste meinen Doppelkörper auf und konzentrierte mich ganz auf das Gespräch mit Boris Markov. Kennen Sie zufällig einen Mann namens Frank Fleetwood?
Was wissen Sie von ihm?
Nichts.
Und warum erwähnen Sie dann seinen Namen?
Weil ich etwas über ihn erfahren möchte. Kommt er in Ihren Aufzeichnungen vor?
Ja.
Gut. Ich denke, es ist kein Zufall, dass wir uns begegnet sind, Mr. Markov. Wir ziehen am selben Strang. Lassen Sie mich Ihre Aufzeichnung eingehend studieren. Danach werden wir hoffentlich beide schlauer sein.
Rani Mahai und Peter Ellis wohnten der Durchsuchung der Räumlichkeiten bei, die ein gewisser Captain Harry Lincoln leitete. Dessen besonderes Interesse galt dem Buch, in dem sich die Mitglieder der Vereinigung mit ihrem Blut verewigten. Aber...
Nun, scheinbar hat es sich ebenfalls in Luft aufgelöst.
Hat Ihre Untersuchung der Räumlichkeiten etwas ergeben?
Nein, auch das nicht. Wir haben alle Wände und den kompletten Boden abgesucht. Ohne Ergebnis.
Seltsam.
Sie sagen es. Ich bin fest davon überzeugt, dass es irgendwo geheime Kammern und Stollen geben muss. Menschen können nicht einfach so verschwinden. Tja, aber... wo?
Ah, warten Sie.
Haben Sie etwas gefunden?
Hier, am Thron. Sehen Sie sich das an.
Der wackelt ja ganz schön.
Ja. Und darunter...
ein Geheimfach.
Da haben Sie Ihr Buch, Captain.
Abgefasst in Latein. Tja, da habe ich in der Schule meistens gefehlt.
Ja, da kann ich Ihnen auch nicht weiterhelfen. Aber immerhin haben Sie jetzt die Namen aller Mitglieder des Zirkels.
Ja. Tatsächlich mit Blut geschrieben. Makaber, makaber.
Die Männer verließen das Gebäude. Sie bemerkten nicht, dass sie beobachtet wurden. Von einem Mann, der in seinem Wagen zwischen anderen auf dem dunklen Parkplatz vor dem Gebäude saß. Der Mann hinter dem Steuer war Frank Fleetwood. Der Inder begab sich in die Bar seines Hotels. Er wartete auf Björn Hellmark, aber der tauchte nicht auf. Mahai ging nach oben. Er klopfte an die Tür, hinter der Hellmarks Zimmer lag. Nichts. Er ging weiter zu Carminias Zimmer und klopfte dort. Es erfolgte ebenfalls keine Reaktion. Ob sie gemeinsam weggegangen waren?
Kann ich Ihnen helfen, Mr. Mahai?
Oh, ja, vielleicht. Sagen Sie, Sie wissen nicht zufällig, ob Miss Brado und Mr. Hellmark ausgegangen sind?
Ausgegangen? Nein, tut mir leid, das weiß ich nicht. Aber ich hoffe nicht. Das wäre nicht angebracht in Miss Brados Zustand.
Bitte? Welcher Zustand? Wovon reden Sie?
Nun ja, sie ist unpässlich.
Unpässlich? Ich fürchte, ich kann Ihnen nicht folgen.
Tja, es gab da einen kleinen Zwischenfall.
Was? Also jetzt reden Sie mal bitte Klartext, Mann. Was ist passiert?
Ein Tobsuchtsanfall. Sie hat ihr Zimmer verwüstet und sich dabei verletzt.
Wann war das?
Vor einer Stunde vielleicht.
Haben Sie einen Generalschlüssel?
Ich nicht, aber das Zimmermädchen.
Na, worauf warten Sie dann noch? Holen Sie den Schlüssel! Wir müssen nachsehen, schnell!
Ja, gewiss. Einen Moment.
Drei endlos erscheinende Minuten später kehrte der Hotelmanager mit dem Schlüssel zurück. Er öffnete. Rani Mahai stürzte ins Zimmer. Es war leer. Carminia Brado war verschwunden. Harry Lincoln konnte es kaum erwarten, das Buch näher zu betrachten. Der Captain nahm es mit nach Hause. Hier war er allein und ungestört.
Ach, wer kann denn das jetzt sein? Ja?
Ich habe einen Tipp für Sie, Captain. Es geht um diese merkwürdige Sache in Greenwich Village.
Und da kommen Sie zu mir in die Wohnung? Hätten Sie das nicht auf dem Revier zu Protokoll geben können?
Es ist wirklich wichtig, Captain.
Na schön. Was wissen Sie denn?
Nicht hier auf der Straße. Das ist zu gefährlich. Sie sind mir auf den Fersen.
Na, gut. Kommen Sie schon rein. Wer sind Sie?
Ich heiße Jim Barker.
Nun denn, Mr. Barker, was haben Sie mir mitzuteilen?
Ich will das Buch.
So? Was wissen Sie von dem Buch?
So viel, dass es nicht gut ist, wenn jemand Näheres über den Text darin erfährt. Geben Sie es mir, Captain.
Ich? Ja, natürlich. Es liegt dort auf dem Tisch.
Danke. Und jetzt gehen Sie zum Fenster.
Ja.
Öffnen Sie es.
Ja?
Klettern Sie hinaus auf den Sims.
Ja?
Springen Sie.
Ja!
Das Manuskript, das Markov mir vorlegte, war faszinierend. Ausführlich wurde dort beschrieben, was mit Abtrünnigen, den sogenannten Renegaten, geschah, die den Zirkel verrieten. Allerdings begann es erst mit Seite 36. Die ersten Seiten fehlten. Und noch etwas fiel mir auf. Das hat eine Frau geschrieben.
Richtig, Mr. Hellmark. Ich habe es von Cindy Parker bekommen. Was aus ihr geworden ist, kann man nur vermuten.
Der Wein ist gut.
Nicht wahr? Ein wirklich außergewöhnliches Tröpfchen. Nun, was halten Sie von dem Bericht?
Es ist sehr aufschlussreich. Die Methoden dieser Gruppe sind grausam. Fleetwood muss unschädlich gemacht werden. Je eher, desto besser.
Ach, Fleetwood, Fleetwood. Was wollen Sie immer mit Fleetwood? Er ist ein ganz kleines Licht. Der Kopf, der bin ich.
Mir wurde schummerig zumute. Hitze durchflutete meinen Körper. Meine Hände zitterten. Wer sind Sie wirklich, Markov?
Wir haben Sie gesucht, Hellmark. Und wir haben Sie gefunden. Sie werden diese Welt verlassen. Sie werden in den Hades einkehren. Es gibt kein Entrinnen mehr. Auch für Carminia Brado nicht.
Carminia? Wo ist sie? Was haben Sie mit ihr gemacht? Ich drückte mich hoch, schaffte es aber nicht mehr auf die Beine zu kommen.
Es ist sinnlos. Wir sind am Ziel, Björn Hellmark. Endlich am Ziel.
Ein riesiger, blutiger Mond schwamm vor mir. Dahinter gähnte der Eingang in ein stockfinsteres Zimmer. Das Gesicht, das den Raum erfüllte, war dreimal so groß wie ein normaler menschlicher Kopf. Es war blutrot, der Mund war geöffnet und zerfasert. Eingekerbte Lippen zuckten leicht. Große, dunkle Brillengläser verdeckten die Augen. Markov zeigte sein wahres Gesicht.
Komm mit mir in mein Reich.
Ist Carminia dort?
Sie und noch so manches mehr.
Ich taumelte vorwärts. Das Gesicht mit den undurchsichtigen Brillengläsern wich zurück.
Carminia? Carminia!
Etwas riss mich mit sich. Ein Sog, ein Strudel. Kaskaden von Farben explodierten vor meinen Augen. Geräusche wie von einem heftigen Sturm. Alles drehte sich um mich herum. Und dann? Stille. Der Fall war zu Ende.
Willkommen in meiner Welt, Björn Hellmark. Willkommen auf dem toten Acker der Dämonen.
Rani Mahai war mit dem Taxi zu Captain Lincolns Wohnung gefahren. Er musste jetzt sofort einen Blick in das magische Buch werfen. In dem Moment, da er vorfuhr, sah er, wie eine Gestalt aus dem oberen Stockwerk sprang. Rani Mahai handelte instinktiv. Er hechtete aus dem noch rollenden Wagen und jagte zum Haus hinüber. Er streckte die Arme aus. Ein gewaltiger Ruck ging durch seinen Körper. Der Fallende krachte mit brachialer Wucht auf Mahais Unterarme. Der Koloss von Bhutan wurde zu Boden geworfen.
Sie haben eine merkwürdige Art, Ihre Wohnung zu verlassen, Captain. Allzu oft werde ich Sie nicht besuchen, das steht fest.
Mr. Mahai, wenn Sie nicht gewesen wären, ich danke Ihnen.
Aber jetzt verraten Sie mir noch bitte, warum sind Sie gesprungen?
Ich weiß es nicht. Da war ein Mann. Er hat gesagt, sein Name wäre Barker. Er wusste von dem Buch und dann bin ich zum Fenster gegangen.
So, so. Barker heißt die Kanaille. Ich werde mal...
Aber da ist er ja!
Der Kerl? Dann hat er sich einen neuen Namen zugelegt. Das ist Frank Fleetwood.
Tatsächlich?
Hey, Fleetwood! Stehen bleiben! Sofort! Warum ruft man das eigentlich immer? Die Typen bleiben doch sowieso nicht stehen.
Hey, Moment, Mister. Was ist mit meinem Geld für die Fahrt?
Das übernehme ich.
Hier ist was los. Typisch New York. Ich könnte Ihnen da Sachen erzählen, mein lieber Mann.
Fleetwood rannte so schnell er konnte. Aber der Inder war schneller. Die Faust traf Fleetwood ohne Vorwarnung. Er wurde zur Seite gerissen, stürzte. Ängstlich fuhr er herum, sah auf seinen Angreifer und erstarrte. Vor ihm stand eine grässliche Gestalt. Sie trug einen abscheulichen Totenschädel auf den Schultern.
Nun, Mr. Barker, wie gefällt Ihnen der Anblick?
Bleib weg von mir, Dämon!
Rani Mahai hatte die Dämonenmaske aufgesetzt. Sie bestand aus Dämonenhaut. Wer sie aufsetzte, erschien einem Menschen gegenüber in der Gestalt des Todes.
So ergeht es jemandem, der sich Mächten verschreibt, die nicht von dieser Welt sind. Stellen Sie auf, Fleetwood.
Mahai riss die Maske von seinem Gesicht und ließ sie in der Hosentasche verschwinden.
Waren Sie als Mr. Barker auch im Ambassador Hotel?
Nein, was sollte ich dort?
Sie lügen. Sie waren dort. Carminia Brado wurde entführt. Der Portier hat sie wegfahren sehen. Mit einem Mann.
Nein, nein, ich war es nicht. Ehrlich.
Wo ist sie?
Ich weiß es nicht. Wirklich. Aber...
Ja?
Es wird heute eine neue Versammlung geben.
Wo?
Nicht weit von hier.
Bring mich hin.
Wenige Minuten später befanden sie sich auf dem Weg zur Wohnung eines bekannten New Yorker Nervenarztes, der ein Zimmer seiner Luxuswohnung als Tempel für den okkulten Kreis eingerichtet hatte. Sisley, so der Name des Arztes, war der Führer einer zweiten Loge. Lincoln, Fleetwood und Mahai fuhren mit dem Lift in die dritte Etage. An der Wohnungstür prangte ein großes Messingschild. Darauf stand Dr. Abraham Sisley, Facharzt für Nervenleiden. Mahai drückte auf den Klingelknopf.
Sie ist abgestellt. Sie ist immer abgestellt, wenn Sie da sind.
Sie?
Na, die Mitglieder des Kreises.
Dann müssen wir die Tür aufbrechen.
Das geht nicht. Wir haben nicht mal einen Hausdurchsuchungsbefehl.
Können Sie es verantworten, dass in diesen Minuten vielleicht ein Mensch hinter dieser Tür stirbt?
Verdammt! Aufmachen! Polizei! Öffnen Sie! Sofort!
Das bringt doch nichts. Gehen Sie zur Seite!
Na schön. Aber auf Ihre Verantwortung.
Aber gern. Wenn die Herrschaften mir bitte folgen würden.
Der Raum, den sie betraten, war ein Spiegelbild des Tempels in Greenwich Village. Vier Gestalten befanden sich darin, vier schrecklich anzuschauende Dämonen. Sie umstanden den Altar. In den unheiligen Schalen brannte das kalte Feuer. Auf der Steinplatte lag Carminia Brado. Doch da war es auch schon vorbei. Nebel wallte auf, die Figuren beim Altar wurden durchsichtig, die Dämonen waren weg und mit ihnen Carminia.
Verflucht, wir sind zu spät gekommen. Rufen Sie Verstärkung, Captain. Stellen Sie diese ganze verdammte Wohnung auf den Kopf. Wir müssen sie retten. Wir müssen, ist das klar?
Natürlich.
Eine triste, öde Landschaft schälte sich aus der Dämmerung. Ein bleierner Himmel, keine Sonne, die Luft war grau. Schwarze, knorrige Bäume, an denen niemals Blätter zu wachsen schienen, streckten ihre verkrüppelten Äste nach mir aus. Auf ihn hockten geierartige Vögel. Sie bewegten sich kaum, fast so, als wären sie ein Teil der Bäume. Und Gräber, unzählige Gräber, flache, ungepflegte Grabhügel. Keine Grabsteine, kein Grabschmuck. Und es wurde noch bizarrer. Aus den Erdhügeln ragten Beine. Ranke, schlanke Frauenbeine. Gestreckt, angewinkelt, gekreuzt. Man hatte nur die Oberkörper der Frauen in verfluchter Erde begraben. Lebten die Eingegrabenen noch? Konnte ich vielleicht doch noch etwas für sie tun? Ich trat näher an eines der Beinpaare heran.
Dies ist das Grab von Sally Swanson.
Ist sie tot?
Ja und nein.
Was soll das heißen?
Sieh hin und lerne.
Der Baum, der direkt vor dem Grabhügel stand, begann sich zu verändern. Auf einem dicken Ast, genau neben einer sich abzweigenden Gabel, zeigte sich eine runde Erhebung. Etwas wuchs aus dem rissigen Stamm. Wie eine dicke, schwarze Blase, die aus einem morastigen Boden emporstieg. Es war länglich, gestreckt. Ein Körper. Darunter erschienen dünne, schuppige Beine mit Krallen, die sich in das Holz bohrten. Einer der geierartigen Vögel, wie sie überall hier zu sehen waren, war entstanden.
In ihm leben Geist und Seele von Sally Swanson weiter. Sie ist dort gefangen. Auf ewig.
Wo ist Carminia?
Sie ist soeben angekommen. Du wirst ihrer Bestattung beiwohnen können. Dreh dich um. Dann siehst du sie.
Aus dem Nichts erschien ein düsterer Altar. Oh. Vier schrecklich anzusehende Gestalten umstanden ihn. Obenauf lag, lang ausgestreckt, Carminia.
Oh nein, das werdet ihr nicht tun!
Aber das ist doch sinnlos, Björn Helmer!
Ich rannte los, aber ich bewegte mich nicht von der Stelle. Wie festgewurzelt stand ich da. Ich warf mich nach vorn. Vergebens. Ich kam einfach nicht voran.
Ich hab es doch gesagt, du kannst ihr nicht helfen. Sieh hin und genieße ihre Beerdigung.
Nein, nein, Carminia!
Ich musste mich zusammenreißen. durfte dem Schmerz und der Panik nicht nachgeben. Ich konzentrierte mich. Würde es mir gelingen, Makabros in dieser Welt entstehen zu lassen? Dicht neben dem Altar stieg ein grünlicher Nebel auf. Etwas materialisierte sich. Ja, es gelang mir. Mein Doppelkörper wurde sichtbar. Makabros schob die Dämonen zur Seite und hob Carminia vom Altar herunter. Alles wird gut, Choco.
Björn?
Niedlich, wie du dich um sie bemühst, Helmark. Aber völlig zwecklos. Ich kann es nur wiederholen. Es gibt keinen Ausweg.
Die Dämonen kamen, wie eine Armee, die sich näher schob. Überall um mich herum nahm ich Bewegung wahr. Hinter den schwarzen Geisterbäumen, hinter den Gräbern. Die bösartigen Bewohner dieser Welt kamen aus allen Richtungen.
Das sind zu viele, Björn. Selbst für dich.
Ich weiß, Choco.
Carminia Bradus' Platz ist reserviert. Niemand wird verhindern, dass sie dort ankommt, wo man sie erwartet. Mein Triumph ist endgültig. Denn auch dein Platz steht fest, Björn Hellmark. Das habe ich ihnen versprochen. Du wirst dort bleiben, wo du jetzt stehst. Für alle Zeit. Und wenn die Kräfte dich verlassen, wirst du zu Stein erstarren. Ein Seelenvogel wird geboren werden, der deinen fiebernden Geist für alle Ewigkeit gefangen hält. Du wirst sterben und doch nicht tot sein. Du wirst leben und doch nicht existieren.
Da geschah etwas Unvorhergesehenes. Die Masse kam zum Stehen. Allerdings nur einen Augenblick. Dann trat das genaue Gegenteil ein. Unruhe machte sich breit. Die Dämonen ergriffen die Flucht. Sie rannten zwischen den schwarzen Bäumen davon, glitten zwischen den Frauenbeinen hindurch, verschwanden hinter den Gräbern.
Nein! Nein, das kann nicht sein!
Was passiert hier, Björn?
Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Grellroter Nebel stieg empor. Die Dämonenleiber lösten sich auf. Und jetzt erkannte ich den Grund für die Unruhe. Rani Mahai war gekommen. Er hatte einen Zugang zu dieser Welt gefunden. Ein furchtbares Totengesicht erschien direkt über dem Altar. Mahai trug die Dämonenmaske. Die blutrote Fratze verzog sich vor Entsetzen.
Verflucht seist du, Helmut!
Das widerliche Gesicht des hier herrschenden Dämons zerfloss vor unseren Augen. Ich fühlte, wie sich meine Glieder entspannten. Ich konnte mich wieder bewegen.
Komm zu mir, Björn!
Ich löste meinen Doppelkörper auf und sprintete zum Altar.
Gib mir deine Hand, Choco!
Hier!
Beeilt euch!
Gemeinsam eilten wir zu der Stelle, wo ich den Totenacker der Dämonen betreten hatte.
Gut, hier müsste es gehen. Man muss sich zweimal um die eigene Achse drehen. Dann einmal zur Erde hin verbeugen und dreimal den Namen Asmodi laut aussprechen.
Und das funktioniert wirklich?
Na, das haben Sisley und Fleetwood jedenfalls behauptet. Uns bleibt nichts anderes übrig, als ihnen zu vertrauen. Und jetzt macht! Wir haben keine Zeit für Smalltalk.
Okay.
Wir taten, was Rani Mahai uns aufgetragen hatte. Und tatsächlich. Die Höllenlandschaft um uns herum verschwand. Ein Sog erfasste uns und schleuderte uns zurück. Wir landeten in Sisleys Praxis. Doch wir waren nicht allein. Ein großer, schwarzer Dämonenvogel war von dem Strudel mitgerissen worden.
Achtung, Björn!
Den schnapp ich mir.
Nein, warte! Er verändert sich.
Aber das ist ja
Sally Swanson. Das Tier wurde seltsam durchsichtig. Aus dem geierartigen Vogel löste sich eine durchscheinende Gestalt. Der Astralleib von Sally Swanson. Sekundenlang stand sie, wie ein Geist mitten im Raum. Dann verlöschte sie. Aber diese Sekunden reichten uns, um das gutmütige Lächeln auf ihrem Gesicht zu erkennen. Ihr war die Flucht gelungen. Die endlosen Qualen in Markovs Reich blieben ihr erspart.
Das ist gerade noch mal gut gegangen, Björn.
Ja, ich muss zugeben, diesmal war es wirklich verdammt knapp. Aber jetzt noch mal ausführlich. Woher wusstest du von dem Ritual? Und Wer ist dieser Sisley?
Ein anderer Sektenführer. Wir haben ihn und Fleetwood geschnappt und beide Nester der Teufelssekte ausgehoben. Beim Verhör haben die beiden dann unabhängig voneinander ausgepackt.
Doch damit war dieser bizarre Fall noch nicht vollständig erledigt. Harry Lincoln, den ich eine Stunde später kennenlernte, sollte in dieser Angelegenheit das letzte Wort haben.
Fleetwood und Sisley sind tot. Man hat sie in ihrer Zelle gefunden, angeblich erwürgt. Aber niemand hat die Zelle betreten. Unheimlich, nicht wahr?
Den Dämon hatten sie ihr Leben verschrieben, die Dämon haben sie geholt.
Tja, wenn man ihnen den kleinen Finger reicht, ergreifen sie die ganze Hand, Körper und Seele.
Und was schließen wir daraus? Hände weg von den Dämonen.
Ob wir Markov erneut begegnen werden?
Möglich. Er hat eine Niederlage einstecken müssen, aber sein Reich, der unheimliche Totenacker der Dämonen, existiert nach wie vor.
Was mich zusätzlich beunruhigte, war, dass Markov davon sprach, meinen Tod jemandem versprochen zu haben. Wem? Den schwarzen Priestern von Xantilon? Hatte er mit ihnen zusammengearbeitet? War er gar einer von ihnen? Das würde wohl erst die Zukunft zeigen.